Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Begrüße euch heute zum dritten Teil von unserer Sommerbibelschule Israel und wir. Es war schon angekündigt das letzte Mal, heute gibt es einen Doppelpack. Ich freue mich, dass Pastor Lionel Bendobal von der Kirche am Start hier ist und dass wir zusammen uns das Referat aufgeteilt haben, den kleinen Vortrag. Ich werde so ein bisschen mit dem Alten Testament anfangen und Lionel wird dann mal zeigen, wie sich das im Neuen Testament dann alles erfüllt hat. Ich möchte gern in den Abend starten mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du hast dich am Kreuz geopfert. Du bist für uns in den Tod gegangen, damit wir leben können. Wir danken dir dafür, dass wir aus der Kraft dieses Opfers heraus leben, dass wir mit deinem Vater, mit unserem Vater versöhnt sind. Ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir dein Wort verstehen als ein Wort an uns. Und ich bitte jetzt darum, dass dieser Geist in uns wirkt, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir darüber nachdenken, was Opfer bedeutet. Jesus Christus, du bist derselbe gestern und heute und auch in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Wir hatten gerade davor den Treff international gehabt, hatten uns da auch schon mit dem Thema Opfer beschäftigt. Ich habe so als kleines Vorwort gesagt, heute wird es blutig. Und heute wird es auch in der Sommerbibelschule etwas blutig werden, denn wir wollen uns mit Opfern beschäftigen. Opfer, das ist einerseits ein Wort, das in unserer Sprache so fern ist, aber auf der anderen Seite auch wieder so nah. Gab mal eine Zeit, da haben sich die Schüler in der Schule mit du Opfer beschimpft. Wir wollen heute mal einen Blick in die Bibel werfen. Was erfahren wir da über das Opfer? Warum wurde dem Volk Israel der Auftrag gegeben, Opfer darzubringen? Warum bringen wir heute als Christen keine Opfer mehr in dem Sinne dar, dass wir Lämmer schlachten oder andere Tiere opfern, ausbluten lassen oder sonst was? Warum ist das ein für alle Mal vorbei? Eine kleine Vorbemerkung noch. Im Judentum werden heute keine Tieropfer mehr dargebracht. Weil es hat eine Begründung, das Opfer dürfte nur an einem Ort von den Priestern dargebracht werden. Und dieser eine Ort war der Tempel in Jerusalem. Nach der Kultreform von König Josia dürfte nur noch dort geopfert werden, nur noch durch das aaronitische Priestertum geopfert werden. Und der Tempel, er wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört. Und deswegen ist der Ort nicht mehr vorhanden für Opfer und es werden im Judentum keine Opfer mehr dargebracht. Allerdings, das Judentum sagt, im intensiven Studium der Tora, im Studium von Gottes Wort, sich mit diesem Wort zu beschäftigen, ganz intensiv zu beschäftigen, ist eigentlich fast besser als das Darbringen von blutigen Opfern. Deswegen das rabbinische Judentum, das heute das dominant gewordene Judentum ist, kennt keine blutigen Opfer mehr, aber eine ganz intensive Beschäftigung mit der Tora. Eine Preisfrage.
Darf ich dazu was
ja,
sagen?
Ja.
Und das ist dann auch ausreichend als Vergebungsopfer?
Ja.
Mhm. Okay.
Ja. Also, das werden wir sehen, was als Vergebungsopfer gedacht ist. Ja, aber das eine Opfer, was dargebracht werden sollte im Tempel, kann nicht mehr dargebracht werden. Und es wäre ein Affront, das irgendwo anders darzubringen. Also gibt es auch einige Stellen in der Bibel, dass Gott diesen einen Ort fürs Opfer erwählt hat. Ja, jetzt sie. Gut.
Aber das ist doch eine Interpretationsfrage, wenn ich sage, dass ich dann genauso gut wie ein Opfer.
Klar ist das eine Interpretationsfrage. Aber das rabbinische Judentum hat sich im Prinzip entwickelt, schon als man im babylonischen Exil war und da schon keinen Tempel hatte für diese Opfergabe. Und deswegen muss man sich da schon überlegen, was kann man anderes tun. Aber natürlich ist es eine Interpretationsfrage, ja, Helga?
Also ich würde sagen, da trifft sich doch das dann schon mit Jesu Aussagen.
Mhm.
Das ist es doch.
Ich glaube, warum wir als Christen keine blutigen Opfer mehr darbringen, auch nicht mehr darbringen müssen, nicht mehr darbringen sollen. Das hat ganz konkret wirklich mit Jesus zu tun. Aber im Judentum ist es eine andere Begründung. Und wie die Ruth richtig gesagt hat, das ist eine Interpretation, die sich durchgesetzt hat.
Wir nehmen das mal so mit.
Ja, ganz lieb. Jetzt will ich aber endlich meine Frage an euch stellen. Wann, ihr beide spielt nicht mit, ihr habt das schon im Treff International gehört. Wann stirbt denn das erste Mal ein Tier in der Bibel? Wann wird dann das erste Mal sozusagen...
Ich glaube, Schöpfungsgeschichte,
welche? An welcher Stelle?
Als Adam die Röcke gemacht hat. Genau, mit den Fellen und Eva.
Ganz genau, ja. Also Adam und Eva.
Aber es wird das Tier aber nicht wegen der Vergebung getroffen.
Das bedeckt die Schuld. Also Adam und Eva verstoßen gegen das eine Gebot, essen von Baum der Erkenntnis, kriegen dann direkt von Gott die Strafe dafür, von nun an müsst ihr des Todes sterben, dürft nicht mehr im Garten Eden leben, nicht mehr im paradiesischen Zustand. Sie werden von Gott rausgeschickt aus diesem Garten Eden, aber Gott will ihre Nacktheit bedecken und dafür opfert er Tiere. Es werden Tiere getötet. Das erste Mal überhaupt, dass wir sowas hören in der Bibel, dass ein Lebewesen getötet wird. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Nicht direkt erst ein Schuldopfer, aber auch ein Opfer, das wegen der Schuld von Adam und Eva dargebracht wurde. Sie sind jetzt außerhalb, sind in der Welt, sind in einer Welt, die dem Tod verfallen ist. Aber Gott zeigt sich immer noch fürsorglich, opfert diese Tiere, damit ihre Nacktheit bedeckt ist. Dann die nächste große Geschichte von Opfern im Alten Testament, Kain und Abel. Ich sag's ja immer so ein bisschen, in Kinderbibeln ist es so dargestellt, der Kain, der geizt bei seinem Opfer. Also der gibt Gott gar nicht so richtig das, was er opfern möchte, während der Abel viel opfert. Steht nicht so in der Bibel, überhaupt nicht so. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und dann steht er schlichtweg und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Warum das eine Opfer besser war als das andere, ob es überhaupt besser war, warum Gott das eine Opfer annimmt und das andere nicht, die Bibel sagt es nicht. Am Ende der Sintflutgeschichte, da lesen wir, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Eine genauere Zuspitzung auf eine kultische Opferhandlung, die finden wir erst später im Pentateuch, also in den fünf Büchern Mose, in der Tora finden wir die. Und ein Opfer, es ist wahnsinnig interessant, ist ein Opfer, das was mit Befreiung und mit Freiheit zu tun hat. Die Israeliten versklavt in Ägypten. Mose wird geschickt, sein Volk zu befreien, hat diesen Auftrag von Gott bekommen. Aber wir lesen in der Bibel, der Herr hat das Herz des Pharaos verstockt. Also der Pharao lässt die Israeliten nicht gehen. Gott schickt Plagen über Ägypten. Die letzte Plage, die zehnte Plage, die Tötung der Erstgeburt. Und da hören wir vom Opfer eines Tieres, das die Erstgeburt der Israeliten rettet. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, wie ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Das Lamm wird geschlachtet, damit die Kinder Israels leben können. Das Blut als Zeichen des Bundes. Am Blut geht der Würgeengel vorüber und die Erstgeburt der Israeliten bleibt am Leben. Im 3. Buch Mose, im 4. Buch Mose, schwer zu lesen, aber ganz interessant zu lesen, findet man eine ganze Reihe von Opfervorschriften, ganz verschiedene Opfer. Über das Schuldopfer, da heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Wenn jemand sich vergreift und aus Versehen sich versündigt an dem Herrn, was dem Herrn geweiht ist, so soll er für seine Schuld dem Herrn einen Widder ohne Fehler von der Herde als Schuldopfer bringen. Geschätzt in Schekel Silber nach dem Münzgewicht des Heiligtums. Dazu soll er, was er gesündigt hat, an dem Geweihten erstatten und den fünften Teil hinzufügen und es dem Priester geben. Der soll die Sühnung für ihn vollziehen. Mit dem Widder des Schuldopfers, so wird ihm vergeben. Oft kommt die Frage: Warum müssen Tiere sterben, damit Menschen Schuld vergeben wird? Und die Antwort darauf ist hart. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott ist so heilig, dass jeder, der an ihm schuldig wird, der an seinen Geboten sündigt, der gegen seine Gebote verstößt, dass jeder, der das tut, eigentlich sterben muss. Das Alte Testament kennt das Opfertier als sozusagen ja ein Ersatz für dieses Sterben des Menschen. Nicht der Mensch muss sterben, sondern er hat die Möglichkeit, das mit dem Opfertier wieder ins Reine zu bringen. Im Judentum gab und gibt es bis heute den Yom Kippur, den Versöhnungstag. Im 3. Buch Mose, da hören wir, wie dieser Versöhnungstag dem Volk aufgetragen wird. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben? Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen mit einem Jungstier für das Sühneopfer und einem Widder für das Brandopfer. In der Wüstenzeit hatten die Israeliten ein portables Heiligtum, um da das Opfer darzubringen. Dieses portable Heiligtum ist dann später im Jerusalemer Tempel gemündet und der hatte einen ganz festen Aufbau. Im hinteren Bereich stand die Bundeslade, also die Lade, die Kiste, in der die Platte mit den 10 Geboten hineingelegt waren. Und in diesen Bereich, das Allerheiligste, da hatte der Hohepriester Zugang, aber wir haben es eben gehört, der hat keinen dauerhaften Zugang, der kann nicht jeden Tag da reingehen, sondern einmal im Jahr dürfte er da reingehen. Weil die Lade, die Bundeslade, die war der Inbegriff für Gottes Gegenwart. Wer hineingegangen ist in dieses Allerheiligste, hat sich Gott selbst ausgesetzt. Deswegen wird auch jetzt beschrieben, den Text habe ich nicht mit in die Präsentation rein, wie sich der Priester vorbereiten muss auf das Opfer. Muss für sich selber erstmal Opfer darbringen, muss ganz besondere Gewänder aus Leinen anlegen, bevor er in die direkte Gegenwart Gottes hinein darf. Und wenn er dann dort im Allerheiligsten angekommen ist, wird ihm etwas aufgetragen. Und er nehme etwas von dem Blut des Stieres und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte, damit ist die Deckplatte der Bundeslade gemeint, nach Osten. Und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger springen. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israels und wegen ihrer Vergehen nach all ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, also die Stiftshütte, das sich bei ihnen befindet mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Wie geht's euch mit so kultischen Texten? Wie wirkt das auf euch? Sind das so Texte, die zu eurer täglichen Bibellektüre dazugehören?
Man hört Altes Testament halt.
Eigentlich ist
es fremd und groß
für uns.
Okay. Ich bin immer froh, dass Jesus das alles für uns
erledigt
hat.
Ja. Okay.
Und das merke ich auch, wenn ich solche Texte lese, einfach. Also da wird mir das dann immer groß, dadurch einfach, auch was Jesus getan hat. Mhm. Also ich fände es schade, wenn ich es nicht lesen könnte, muss ich gestehen. Weil mir das einfach, das berührt mich so, wie wichtig das unserem Herrn ist. Mhm.
Mhm.
Also diese Reinheit auch, dieser ganze Aufwand.
Aber du sagst, das beantwortet die Frage, warum Tiere sterben mussten. Ich kriege die Frage viel von den Kindern gestellt. Ja. Und für die wäre das keine Antwort. Weil die sagen, ja, warum Tiere, wenn die Menschen was falsch machen, sollen halt die Menschen sterben. Die Kinder setzen die Tiere nämlich auf dieselbe Stufe.
Ja, es ist richtig, ja. Und ich glaube, ich will das nicht vorgreifen, ja. Aber am Ende stirbt der Mensch.
Ja.
Opfert er sich selber und macht diese Opfer überflüssig. Und dann müssen keine Tiere mehr sterben.
Das sage ich den Kindern.
Und Jesus ist, der hat auch für die Tiere gesorgt.
Ich denke auch, dass es einfach der Unterschied ist zu den heidnischen Völkern, die ja auch Menschenopfer dargebracht haben.
Das stimmt,
ja.
Guter Punkt.
Ich möchte mal zusammenfassen, warum Gott im Alten Testament von seinem Volk Israel Opfer gefordert hat. Einmal für eine vorläufige und unvollkommene Sündenvergebung. Um die Dankbarkeit und Abhängigkeit gegenüber dem Schöpfer zum Ausdruck zu bringen. Um in Beziehung mit ihm zu treten. Und das ist der dritte Punkt, der es gleichzeitig ins Neue Testament überleitet, um das perfekte und allumfassende Opfer von Jesus Christus verborgen im Kult vorausahnen zu lassen. Weil was wir im Alten Testament lesen, das wird uns durch den Messias erst aufgeschlüsselt. Was dort passiert ist, auf dem irdischen Altar, durch irdische Priester, das vollendet sich erst voll und ganz im Opfer, das Jesus am Kreuz dargebracht hat. Und dann kann der Hebräerbrief schreiben, ein für alle Mal ist dieses Opfer wirksam und alle anderen Opfer sind vorüber. Lieber Bruder Lionel, ich würde an dich übergehen.
Ja, vielen Dank für die tolle Hinleitung und auch für das Thema, was ich finde, es ist sehr mitnehmend. Für mich ist es etwas, was sehr, sehr greifbar ist, weil bei mir in der Heimat, in die Kultur wird genauso gelaufen. Es läuft genauso. Ne? Alles wird ins Mitzigen verhandelt. Alles bedeutet irgendeine Ziege, jede Wiedergutmachung, jede Rechtsstreit verlangt eine Schlichtung durch irgendeine Ziege. Also das fühlt sich nah an, was wir da lesen im Alten Testament. Aber wir wollen ein bisschen sehen, wo führt das hin? Wie ziehen wir die Linien auf Jesus hin? Und vor allem, was sind die Implikationen? Was bedeutet das für uns heute? Es wäre gut, wenn ich jemanden hätte, der für uns im Hebräerbuch mal hinein, das Hebräerbuch öffnen würde, Kapitel 9, die ersten 10 Versen. Und eigentlich das Gesamtkapitel 9 werden wir decken, weil in diesem Gesamtkapitel 9 und 10 versucht den Hebräerbrief die Bedeutung davon auszulegen für die Menschen damals, auch für uns heute. Hebräer 9, Versen 1 bis 10. Magst du vorlesen?
Gerne, ja.
Gerne.
Nun gab es in diesem ersten Bund zwischen Gott und Israel Bestimmungen für den Gemeindedienst und ein heiliges Zelt hier auf der Erde. Dieses Zelt hatte zwei Räume. Im ersten befand sich ein Leuchter, ein Tisch und auf dem Tisch heilige Brote. Dieser Raum wurde Heiligtum genannt. Dann gab es einen Vorhang und hinter dem Vorhang lag der zweite Raum, der das Allerheiligste genannt wurde. In diesem Raum befinden sich ein goldener Räucheraltar und eine hölzerne Truhe, Bundeslade genannt, die ringsum vergoldet war. Die Truhe enthielt ein goldenes Gefäß mit etwas Manna, dem Stab Aarons, der Triebe bekommen hatte, und die Steintafeln des Bundes mit den Geboten. Herrliche Cherubim befanden sich oberhalb der Bundeslade. Ihre Flügel waren über den Deckel der Bundeslade, den Ort der Versöhnung, ausgebreitet. Aber wir können diese Dinge jetzt nicht alle im Einzelnen erklären. Als alles an seinem Platz stand, gingen die Priester regelmäßig im ersten Raum des Zeltes ein und aus und erfüllten ihren Dienst. Doch nur der Hohepriester betrat das Allerheiligste, und das auch nur einmal im Jahr, und immer mit Blut von Opfertieren, das er für sich und für die Sünden des Volkes darbrachte. Durch diese Bestimmung zeigt der Heilige Geist, dass dem Volk der Weg zum Allerheiligsten noch nicht offen stand, solange der erste Raum des Zeltes noch Bestand hatte.
Okay. So, weiter?
Hier fehlt noch was. Dies ist ein Gleichnis für unsere Gegenwart. Die Gaben und Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie durchdringen, letztlich nicht von Schuld befreien. Denn diese alten Satzungen beziehen sich nur auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, auf äußere Bestimmungen, die nur gelten, bis eine neue Ordnung kommt, die besser ist.
Ja. Eine starke Einleitung, bevor wir ins Detail schauen, auf was der Hebräerbrief über Jesus dann sagt dazu. Vielleicht zwei Beobachtungen, die er schon macht. Er stellt die Frage, warum eigentlich dieses detailliert beschriebenes Heiligtum und warum diesen ganzen Ritual und Protokoll, wie man dann kommen sollte. Der Hebräerbrief will uns etwas klar machen. Der Zugang zu Gott ist einfach nicht so ganz einfach. Ja. Man kommt nicht zum Gott, wie man den Nachbarn besucht. Man nährt Gott nicht ein, wie man einen Bürgermeister annährt. Man nährt Gott nicht ein, wie man einen Bundeskanzler annährt. Man nährt ihn nicht ein, wie man die UN angeht. Der Gott, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, will unter Menschen leben. Darum gab es dieses Heiligtum. Aber sich ihm anzunähern, ist einfach nicht so einfach. Und er sagt, das Ganze wird verdeutlicht durch dieses Tempel. Wenn wir vielen der Sachen lesen, was wir da haben, was wir da in den ritualen Büchern im Alten Testament lesen, wir fragen, warum so kompliziert? Es ist einfach nicht so einfach, den heiligen Gott sich anzunähern. Das ist das Erste. Das Zweite, was er macht, und das müssen wir wirklich verstehen, auch eine der Sachen, die wichtig ist, das ganze Opferritual, die wir kennen im Alten Testament, gilt nur, und das war das Beispiel, was wir hatten, für Sünden, die unwissentlich begangen sind. Für das, was unwissentlich passiert, dafür gibt es ein Opfersystem. David sagt in dem Psalm 51, nachdem er dort verstanden hat, dass er gesündigt hat und einen Mann umgebracht hat und schuldlosen Mann umgebracht hat, der sagt, Gott, wenn es ein Opfer gäbe, was ich dir bringen könnte, würde ich es tun, aber du nimmst kein Opfer. Dafür gibt es einfach kein Opfer. Mord mit Vorsatz, dafür gibt es kein Opfer. Das kannst du nicht gut machen. Es gibt Tilgung, es gibt Steinigung, aber es gibt kein Opfer. Das heißt, dieses System an sich ist schon für jeden klar. Das ist nicht das Nonplusultra. Weil vielleicht sind unsere unwissentlichen Sünde ganz groß, aber wir haben nicht nur die unwissentliche Sünde. Da weiß ich also als Israeliten, der sich Gott annähert, da habe ich immer im Hinterkopf, was ist aber mit dem Rest? Was passiert mit dem Rest? Okay. Und wenn ich schon so viel machen muss für Sünden, von denen ich keine Ahnung hatte, was ist aber mit meinem Mord da? Mit Vorsatz. Da will ich auf etwas mehr hinweisen. So. Drei Sachen aber unterstreicht das Hebräerbrief. Und das sind die Texte, die wir sehen werden. Er wird sagen, Jesus und das, was mit Jesus passiert, ist einzigartig in Bezug auf drei Punkte. Das Heiligtum, das Opfer an sich und auf die Wirkung. Und es hängt miteinander zusammen. Um Jesus zu verstehen, müssen wir diese drei Konzepte aus Hebräer, aus dem Hebräer-Perspektive verstehen. Daher brauchen wir jemanden, der für uns 9 Vers 11 liest und jemand um 23 bis 25 vorliest. Und nur in Erinnerung, am Anfang haben wir von dem Heiligtum gehört, wie er ist und wie er funktioniert. Und jetzt wird er uns was noch sagen dazu.
Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist.
Mhm, danke. 23, 25.
So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen.
Mhm.
Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre zum fremden Blut in das Heiligtum geht.
Hm.
Ja.
Danke. Ja, ist gut. Hier ist, was der Hebräerbrief versucht zu unterstreichen. Das Heiligtum, was wir kennen, der Michael hat uns davon erzählt und die Darstellung gehabt. Diese Heiligtum, wo der Hohepriester geht, um immer wieder Sünde zu suchen, ist ein Abbild von einem anderen Tempel. Es ist ein Modell von einem anderen Tempel. Es ist sowas wie ein Schatten für die Realität, von der Realität. Das Problem ist nur, das Ganze ist umgedreht. Wir sehen das Schatten, wir sehen die Realität nicht. Das echte Tempel, was unsichtbar ist, das wahre Tempel, das wahre Heiligtum, da kann kein menschlicher Hohepriester reinkommen. Und er sagt, er will uns schon reinbringen in dem, was Jesus tut, indem er uns sagt, warum wird es besser sein? Weil endlich wird ein Opfer am wahren Heiligtum stattfinden. Direkt da, wo Gott sitzt. Das Heiligtum ist da, wo Gott wohnt. Und wenn wir lesen die Bibel in die Offenbarung, wir lesen immer noch von einem Altar vor ihm oder sowas. Es gibt sowas wie einen himmlischen Tempel. Himmlisches Heiligtum. Weiß ich, ob euch erinnert, es heißt auch immer in den Mosebüchern, und die Anweisung Gott an Mose war, der Jahwe an Mose war, baut es nach dem Vorbild von dem, was du gesehen hast. Also dieses Heiligtum ist ein Versuch, eine Kopie von einem echten. Das Opfer, also worum es jetzt geht bei Jesus, passiert im eigentlichen Heiligtum. Daher könnten wir schließen, darum würden die, die an Jesus glauben, keinen irdischen Heiligtum mehr brauchen. Nicht, weil es kein Heiligtum gibt oder weil Heiligtum irrelevant ist, sondern weil das Opfer geschieht am eigentlichen Heiligtum schon. Das ist das allererste, was er sagt. Das zweite, was er sagt, das hat mit dem Opfer zu tun. Wenn jemand für uns 13 bis 14 vorliest, würden wir noch besser verstehen, was er meint.
Indem schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch die Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leidlich rein sind, und wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen und von den toten Werken zu dienen zum lebendigen Gott.
Hm, danke. Danke sehr. 25 und 26, jetzt auch noch.
Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sondern sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Zeiten, ist das ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben.
Hm, danke. Was hier passiert ist, und das kommt um die Frage, die wir hatten. Wir haben dieses Blut, was immer wieder kommt von den Tieren. Und wir müssen aus dem Alten Testamentischen Verständnis auch herkommen. Ne? Es steht im Alten Testament, im Blut steckt das Leben. Und als der Abel stirbt, der erste Mord, Gott sagt, ich höre sein Blut aus der Erde rufen. Also, also in anderen Worten, sein Leben ruft nach Gerechtigkeit, nach Rache. Das Blut ruft, das Blut schreit. Es ist das, steht für das Leben der Person. Wir könnten also die Opfertheologie im Doppelsinne verstehen. Jede Sünde zerstört Leben. Wir wissen das ein bisschen immer mehr mit der Psychologie. Das, was manchmal den Kindern angetan wird, zerstört ihr Leben später. Aber wie sehen wir das? Die Opfertheologie hat also den Gedanke, durch dieses Zieropfer zu zeigen, was passiert eigentlich mit der Sünde. Wie viel Zerstörung gibt es eigentlich um einen herum? Es ist einfach eine unsichtbare Realität. Das, was ich tue, Jesus würde sowas sagen, wer sagt, du Dummkopf, hat seinen Nächsten umgebracht. Also, unsichtbar gesehen, da wird Leben zerstört. Und wenn wir das Erlebnis pädagogisch versuchen zu deuten, das Ziel, was stirbt, zeigt nur, was passiert ist. Zu einem niedrigen Grad. Die zweite Bedeutung ist, dass dieses Blut, dieses Leben, was kaputt gemacht wird, schreit nach Wiedergutmachung. Die ist nicht in dem Zustand, wie Gott sie gedacht hat. Und sie schreit zu ihrem Urheber, wie machst du es richtig? Und da könnte der Gedanke kommen, durch ein anderes Leben. Durch das andere Leben. Und dann, wenn du das als eine Gleichung siehst, du siehst auch, was für die Menschen im Alten Testament schon bewusst ist. Der Ausgleich entspricht nicht das, was auf die Waage liegt. Nachdem ich mehrere Leben zerstört habe, ein Stier zu schlachten, das entspricht nicht der Waage. Das Problem wäre also, aus dem Alten Testament Perspektive, das Problem wäre nicht, dass Tiere geschlachtet sind, sondern dass zu wenige geschlachtet sind. Das ist das Problem. Du kommst nicht zu einer Sühne dadurch. Zu wenig geopfert wird. Hebräer sagt, wenn aber Jesus stirbt, wenn aber Gottes Sohn das Opfer ist und sein Leben gibt, es verändert die Waage. Hier ist ein Leben, was jedem anderen Leben überlegen ist. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist das Leben, was jeder Leben wieder gut machen kann. Und weil dieses Leben jeder anderen Leben wieder gut machen kann, es ist egal, was auf dieser Seite der Gleichung oder der Waage ist, Vergebung ist möglich. Ich brauche also nicht mehr Opfer, weil das Leben, das das vollste Gewicht hat im Universum, ist schon hingegeben worden. Und es reicht, Hebräer sagt, ein für alle Male, für das, was vergangen gewesen ist. Und er sagt zu der Zeit des Gesetzes, er sagt, es reicht also für diese Sünde, sie bewusst, und für David Sünde reicht es, was kein Opfer hätte decken können. Es reicht für das, was heute geschehen ist, als für das, was morgen geschehen wird. Weil es gibt keine bessere Lebensqualität als das Leben des Sohn Gottes. Das macht ihn zu einem besseren Opfer. Also es gibt nicht, der Grund, warum wir nicht mehr Zieren schlachten, ist nicht, dass der Opfergedanken altmodisch ist, es gibt einfach ein Leben, das mehr Gewicht hat als jedes andere Leben. Aber es gibt auch ein Leben, was uns daran erinnert, wie viel Zerstörung steckt in unsere Sünden. Weil erinnert ihr euch? Es ist ein sehr ungerechter Tod. Es ist ein Tod, der uns an dem Opfer erinnert. Das ist das Zweite, warum die Wirkung stärker ist. Ja, nee, warum das Opfer besser ist. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Wirkung. Jetzt hätte jemand gerne 14 bis 22 für uns beendet.
Wie viel mehr kann denn das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst, Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt, bekommt niemand etwas, bevor nicht bewiesen ist, dass der Verfasser des Testamentes wirklich tot ist. Das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Solange er noch lebt, kann niemand es für sich in Anspruch nehmen. Deshalb musste der erste Bund mit Blut als Beweis für den Tod besiegelt werden. Denn nachdem Mose dem Volk das ganze Gesetz Gottes gegeben hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken zusammen mit Wasser und besprengte das Buch des Gesetzes Gottes und das ganze Volk mit Hilfe von Isopzweigen und scharlachroter Wolle. Dann sagte er: Dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Hier werden noch zwei Verse vorgeschlagen. Dann sagte er, und in derselben Weise besprengte er das heilige Zelt und alles, was für den Gottesdienst gebraucht wurde. Letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden.
Ja. Zwei interessante Sachen, die der Schreiber hier für uns unterstreichen möchte. Und ich denke, das ist auch das Schöne, weil das ist die Wirkung, das ist die Auswirkung. Was, and so what? Das Erste ist, er sagt, das Gewissenproblem ist geklärt. Das Gewissenproblem ist geklärt. Am Anfang hat er gesagt, der Heilige Geist wollte uns durch das andere Heiligtum zeigen, es ist nicht so leicht, vor Gott zu kommen. Und so, egal wie viel man gereinigt wurde, hatte man immer kein reines Gewissen vor Gott. Man wusste, auch wenn meine Sünde gedeckt sind und so, ich kann nicht vor ihm kommen. Ich kann einfach nicht. Nur der hohe Priester geht dorthin. Da bleibt was übrig. Ich bin vergeben, aber bitte, ich bleibe in der Ferne. Ich bleibe weit. Dieses Gewissenproblem wird geregelt, sagt er jetzt. Und das bedeutet nicht, dass wenn wir mit Jesus leben, dass wir kein schlechtes Gewissen haben. Aber es bedeutet, dass wir wissen, und das müssen wir uns 180 Mal im Herzen reinschreiben. Wir dürfen wissen, es gibt nichts, was ich tun kann, was die Folge haben wird, dass Gott mir die Tür zuschließt. Gott hält nicht mehr ferne. Wer in Christus ist, hat 24 Stunden mal 7 Zugang zum Allerheiligsten Gottes. Und nicht zum Allerheiligsten, was von Menschen gemacht wurde, zum eigentlichen Allerheiligsten. Egal was war, egal was ist, egal was läuft, dieses Gewissen dürfen wir haben. Gott sieht uns, Gott nimmt uns an, immer wieder. Können wir seinen Geist traurig machen? Ja. Aber er wird uns nie die Tür zuschließen. Immer bei ihm. Das ist das Gewissen, von dem er spricht. Das Nummer zwei ist, und ich denke, er sagt, eigentlich, lass uns mal noch nachdenken. Wann wird ein Testament vollstreckt? Nachdem die Person, die es geschrieben hat, stirbt. Okay, ja, aber Gott hatte doch ein Testament gegeben, ein Bund. Wie wurde er vollstreckt? Er sagt, durch das Blut der Ziere. Aber wann wird ein Testament vollstreckt? Durch das Blut der Ziere oder durch den Tod der Urheber? Durch den Tod der Urheber. Er sagt also, der Tod Gottes Sohnes am Kreuz ist die eigentliche Vollstreckung des Bundes Gottes. Damit ist das, was Gott die ganze Zeit der Menschheit gesagt hat, von Sinai bis heute, kommen sie in Vollstreckung. Und jetzt kommt ein Konzept, was so wichtig ist im Neuen Testament. Durch Jesus, der Zugang ist immer da, voller Gnade. Durch Jesus wird kein Wort aus seinem Gesetz verschwinden, voller Wahrheit. Er vollstreckt es. Er macht es gültig. Ja, Mord ist Mord. Ja, es ist jetzt vollstreckt. Aber der Zugang ist immer da. Und das ist die große Wirkung, was Jesus bringt. Nicht nur für uns, sondern auch in Bezug auf Gott. Letztendlich ist sein Testament vollstreckt. Und wir brauchen nichts mehr hinzuzufügen. Versuch zusammenzufassen. Ich denke, es ist gut, dass wir verstehen, dass was wir im Neuen Testament sehen, kein Gegensatz zu dem, was wir vorher haben. Das ist eine Fortsetzung. Es ist eine Fortsetzung. Es ist nicht Neues Testament gegen Alten Testament. Es ist, Alten Testament versucht, die Menschen auf das vorzubereiten, das, was kommt eigentlich. Sichtbar zu machen, was unsichtbar sein wird. Und diese Fortsetzung bereitet uns auch noch auf den Tag, wo wir wirklich in seinem uns in seiner Gegenwart so befinden, wie wir jetzt geistig sind. Irgendwann stehen wir vor ihm. Das zweite ist, was gestern war, was heute ist, was morgen sein wird, ist vergeben. Sein Leben, also ist getilgt, sagen wir so. Und jeder kann jederzeit neu den Blankoscheck nehmen. Es ist getilgt. Ja. Mutig vor dem Thron, das Lied finde ich einfach toll und ich denke, weil es eine Realität beschreibt, sie stimmt. Ich kann mutig vor dem Thron kommen, freigesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht mich rein. Das ist was. Ich denke aber, es gibt eine kleine Gefahr für uns im Neuen Testament. Und Jesus Gefahr. Wir sehen die Zieropfer nicht mehr. Wir sehen diese Tempel nicht mehr. Und es kann sein, dass wir diese geistliche Realität einfach nicht mehr wahrnehmen, dadurch, dass wir das nicht so greifnah haben. Es ist alles geistlich, alles unsichtbar. Und wir nehmen nicht wahr, wow, es ist nicht so leicht, Gott anzunähern. Was für ein Privileg, dass wir drin sind. Ah, okay, das, was gerade passiert, da wurde Leben zerstört. Oh, wie dankbar, dass ihr jetzt gerade ein Opfer habt, der das alles verändert. Es könnte sein, dass wir das manchmal vergessen. Und ich denke, darum ist es auch gut, sich auch immer wieder mit diesen Opferritualen zu, sich durchzulesen, um zu verstehen, um Ziffer zu verstehen, was Jesus für uns getan hat.